Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, nach einer langen, langen Pause fange ich jetzt einmal wieder an mit dem Podcasten und habe mir heute ein Thema herausgesucht, welches bestimmt den einen oder anderen interessiert. Es geht um das System Micro Four Thirds. Ein System, welches wirklich sehr widersprüchlich behandelt wird und immer wieder behauptet wird, dass dieses System nicht mehr den Ansprüchen einer modernen Fotografie oder einer modernen digitalen Fotografie genügen würde. Was in 2023 für und gegen das Micro Four Thirds System spricht, möchte ich ganz kurz heute in diesem Podcast behandeln. Warum? Naja, ich habe mir, schon als kleinen Spoiler, ich habe mir wieder eine Micro Four Thirds Kamera gekauft. Wie ihr wisst, wenn ihr die alten Folgen der kleinen Fotoshow gehört habt, begann dieser Podcast mit der Micro Four Thirds Fotografie und die erste Folge über Weitwinkelfotografie an der Micro Four Thirds Kamera ist immer noch eine der erfolgreichsten Sendungen oder Podcasts, die je in diesem Podcast gelaufen ist. Das heißt für mich, es ist immer noch ein großes Interesse an diesem System vorhanden, aber täglich juckt oder täglich grüßt das Vollformat. Vollformat ist nach den Herstellern der heilige Gral der Fotografie. Denn nur mit einem Vollformatsensor kann man dieses tolle Bouquet erzeugen, was ein kleiner Sensor nicht in der Lage ist zu produzieren. Aber stimmt das wirklich? Kann ein Micro Four Thirds Sensor tatsächlich nicht ein schönes Bouquet zaubern? Oder kann ein Micro Four Thirds Sensor wirklich nicht mit gut qualitativen Bildern überzeugen? Die Frage stellt sich ja schon fast nicht mehr, wenn ich sie so stelle. Natürlich kann man mit Micro Four Thirds ein tolles Bild machen. Man kann freistellen, man kann sehr viele hochwertige Fotos mit diesem System immer noch auch in 2023 generieren. Aber was ist jetzt dran an den Argumenten? Ja, es gibt einmal die Aussage, Micro Four Thirds is dead, weil eben zum Beispiel Panasonic neben seinen Micro Four Thirds Kameras jetzt eben auch vor schon längerer Zeit in ein Vollformatsystem aufgestiegen ist oder noch dazugefügt hat. Und da gab es schon die ersten Stimmen, oje, 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 die steigen jetzt aus der MFT-Welt aus. Ich meine, bei Canon und bei Nikon, da war das nie ein Problem, dass sie APS-C-Kameras auf dem Markt haben und Vollformatkameras. Fuji, einer der größten Kamerahersteller, der gefragteste zurzeit mit seiner X100-Serie, er hat APS-C-Kameras und er hat ein kleines Mittelformatsystem in seinem Programm. Und da sagt auch niemand, ah ja, die X-Serie, die ist jetzt abgeschrieben, weil die haben hier die großen Mittelformatkameras. Und jetzt auch so ein bisschen reflektiert, ja, die Innovationszyklen der Kameras, die werden immer langsamer, deswegen, das ist auch was man generell sieht. Sony zum Beispiel hat lange, lange gebraucht, bis sie ihre APS-C-Kameras überarbeitet haben. Man kriegt immer noch die Alpha 6000, neu, ist wirklich eine alte Kamera mittlerweile, aber es ist halt auch so, dass in der Fotografie sich die Kameras in den letzten Jahren nicht mehr weiterentwickeln. Das ist ein hartes Statement, aber wenn man sich das mal wirklich anschaut, die Sensortechnologie ist wirklich ausgereift. Wir haben gute Sensoren, 16 Megapixel, 20 Megapixel, 24 Megapixel Sensoren, egal in welchem System. Die tun alle ihren Job. Die sind, was das Rauschverhalten angeht, sehr, sehr gut. Wir sind nicht mehr in der Zeit, wo wir mit 3, 5, 8, 10 Megapixel unterwegs waren. und bloß nicht über die ISO 400 gehen durften, weil sonst das Bild so im Rauschen versunken wäre. Das heißt, Innovationszyklen werden langsamer. Das heißt auch, dass die Kameras, die auf den Markt kommen, immer mehr Zeit brauchen, weil es muss ja schon irgendwo Neuheitsgrad rein, bevor man was rausbringt. Ja, also hier zu sagen, daran, weil jetzt die Kameras weniger werden, ich glaube es nicht. Ich glaube, es sind über 70 Kameras im Micro Four Thirds System auf den Markt gebracht worden. Da soll sich mal ein anderer Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Also das Argument für mich, naja, kann man auch aufbringen. Das nächste Argument, was immer wieder gebracht wird, ist, naja, mein Handy ist ja besser wie die Kamera. Und da gibt es in mir schon so einen Widerspruch. Wenn wir über Handykameras sprechen, dann sprechen wir wirklich Innovation in Software, in Bildbearbeitung, in Rechenpower, die hinter den Fotos steht, die unglaublich hoch ist. Da kommt es gar nicht genau auf den Sensor mehr drauf an. Es kommt sehr, sehr viel auf die KI, die da im Hintergrund arbeitet und die Bilder optimiert. Wir haben Sensoren, die sind im Vergleich zu einem Micro Four Thirds Sensor witzig, ja, aber dann heißt, da kann ich ein P machen. Also alles an Software generiert ist okay. Und da sehe ich ehrlich gesagt hier auch eine Chance im Micro Four Thirds System, dadurch, dass die Datenmengen auf dem etwas kleineren Sensor als dem Vollformat oder APS-C-Sensor, da die Datenmengen etwas geringer sind und wir vielleicht einen wirklich Hochleistungsrechner in so eine Kamera mit reinpacken können, dann können wir diese Technologie von den Smartphones migrieren rüber in ein Kamerasystem mit Wechselobjektiven, wo ich, sag jetzt mal, situativ bedingt oder motiv bedingt meine Objektive wählen kann. Hier sehe ich auch einen riesen Vorteil. Ja, viele sagen, naja, ich brauche das kleine System nicht mehr, weil ich habe ja meine Kamera an der Hosentasche. Naja, meine Kamera an der Hosentasche, die hat ein Weitwinkelobjektiv drauf und die hat vielleicht nochmal ein zweites, vielleicht sogar noch ein drittes Objektiv mit drin. Aber letztendlich sind das alles Weitwinkellinsen im Vergleich zu einer Tele an einer Kamera. Also für mich hier ein Argument, zu sagen, weil jetzt die Smartphones da sind, brauchen wir kein MFP. Das ist auch kein Argument. Thema Freistellung hatten wir vorhin schon kurz beleuchtet. Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn ich eins zu eins dieselbe Situation habe, dass die Hintergrundunschärfe im MFT-System geringer ist, wie in einem Vollformat-System verglichen, beziehungsweise einem APS-C. Auch wenn ich die Blende weit aufreiße, ja, irgendwo bei 1,2 ist mein lichtstärkstes Objektiv, da ist dann halt irgendwo dann doch Ende, weil da ist Tipp dahinter. Aber wenn ich meine Abstände zum Hintergrund verändere, wenn ich einfach mich ein bisschen bewege, wenn ich ein bisschen näher mit dem Motiv rangehe, je nach Situation, kann ich ähnliche Freistellungen erzielen. Und die Unterschiede, die sind gar nicht so groß und die fallen in erster Linie demjenigen auf, der sich mit Fotografie beschäftigt. Wenn ich ein Porträt von einem Freund, einer Freundin mache und da ist der Hintergrund unscharf, ja, dann sagt er, boah, cool. Ob der jetzt unschärfer wäre in einem Vollformatsystem oder ja, das ist natürlich der Fall, aber das merkt, ich sage jetzt mal, der Kunde oder der merkt das meistens gar nicht. Das sind die Fotografen, die sich mit solchen, ich sag, Finessen auseinandersetzen. Aber es ist nicht, dass das Bild sich gravierend verändert, nur weil es auf Micro Four Thirds. Wenn ich mit der Blitzfotografie arbeite, in einem Studio, dann bin ich sowieso bei Blenden, die meistens aufgrund einfach der Power von dem Blitz, die nicht offenblendig sind. Das heißt, da ist der Unterschied gar nicht mehr spürbar, ob ich jetzt mit MFT fotografiere oder mit einem größeren Sensor. Das ist meine persönliche Meinung, was halt auch zu der Entscheidungsfindung gegangen ist, warum ich wieder ins MFT-System eingestiegen bin. Für mich der allerwichtigste Grund, warum ich ins MFT-System eingestiegen bin, ist die Größe. Wenn du ein Sony 35 1,4 Objektiv möchtest, dann ist das groß. Wenn du ein 35 2,8 nehmen willst, ist das klein. Zumindest wenn du es von Samyang nimmst, oder es gibt ja auch dann von Zeiss ein ähnliches. Ja, also wenn du lichtstarke Vollformat-Optiken möchtest, dann sind die groß. Und das war so, ich bin gewechselt von meiner OMD OMD EM1 Mark II, so heißt, auf eine Sony Alpha 7. Und da waren zwei Dinge, die mich wirklich so gestört haben, dass ich ziemlich schnell auch wieder aus dem Sony-System, Vollformatsystem ausgestiegen bin. Und das war einmal die Größe der lichtstarken, günstigen Optik. Vielleicht gibt es teure, die kleiner sind. Und zum anderen war es der Autofokus, der Alpha 7 II. Also der ist wirklich Grotte. Ich habe mir dann überlegt, ob ich die Alpha 7 II behalte, um damit alte manuelle Optiken mit zu verwenden, adaptiert. Das macht auch Spaß, das ist auch ganz in Ordnung. Aber ist es als primäres Kamerasystem, war die Alpha 7 II nicht für mich geeignet. Ich weiß, dass die 3, 4, 5, die sind alle besser geworden. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo es ist in die Fotografie in den letzten Jahren besser geworden. Das ist nicht bei den Bildsensoren, die habe ich schon vorhin kurz angesprochen, sondern das ist in der Autofokus Geschwindigkeit und im Augentracken und was. Ich bin ein von meinem Portfolio her nicht primär der People. Ich mache viel Details in der Natur. Ich bin Naturfotograf, wenn man so will. Ich bin Alltagsfotograf, weil wir Familie leben. Das heißt, für mich ist eine Kamera wichtig, die nicht so schwer ist, wie man in den Rucksack reinpasst. Für mich ist wichtig, dass die Objektive viel Licht reinlassen. Und das tut ein 25-1 oder ein 1,8 sein von Panasonic, das Pancake, das tun diese Objektive und die sind dabei sehr klein, leicht. Und die haben, wie gesagt, wenn man es richtig macht, auch da kann ich die rausholen, das ist sehr schön. Und es ist halt einfach toll, damit rauszugehen und die Kamera mitzunehmen und nicht die große Sony oder die große Canon RP daheim zu lassen. Weil das war dann auch, ich habe mir dann, nachdem ich die Sony hatte, bin ich auch eine Canon EOS RP gestiegen. Mit dem 50 Millimeter war eine schöne Sache, aber auch da habe ich gemerkt, das ist zu groß. Das ist so gewesen, dass ich dann mir das EOS M-System als parallel dazu geholt habe, weil ich eine kleine Kamera wollte. Übrigens das 28 mm am M-System als Makro. Das ist ein ganz tolles Objektiv. Ich habe es geliebt, das Makro-Objektiv mit integrierter Beleuchtung, mit einem Schnickschnack. Also das würde ich mir wünschen auf Mark III, eine Optik. Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ja. Aber es war eben zu groß, das tolle, der heilige Gral der Vollformat. Naja, deswegen, nachdem dann Vollformat für mich ausgeschieden war, habe ich mich dann auf das Fuji-System ein bisschen konzentriert. Auf Fuji, ganz tolle Objektive, ganz tolles System. Die In-Kamera-Bearbeitung auch ganz toll. Also da kann man Zeit sparen, gerade wenn man als Familienvater nicht mehr so die Zeit hat, die Bilder ausgiebig zu bearbeiten. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Es war dann aber so, dass es eine Zeit gab, da war auch mir das zu. Und ich hatte dann ein neues Handy, also ein Pixel-Handy. Und da habe ich tatsächlich versucht, mit dem Pixel digital zu fotografieren und mit analogen Kameras parallel. Und da ist mir aufgefallen, erstmal das Schöne ist bei analogen Vollformat, Vollformat in Anführungszeichen, das ist ja das 35 mm Filmformat. Die Kameras sind kleiner, die alten Filmkameras. Die sind leichter, die Objektive sind leichter. Sowas würde ich mir gerne mal wünschen. In einem digitalen Format. Gibt es vielleicht? Heißt dann Leica M50? Das muss man sich erstmal leisten wollen. Ja. Aber Leica zeigt mit seinen Messenruhekameras, man kann digital auch klein mit Vollformat machen. Ja, es gibt auch tolle kleine, wie die Sony Alpha 7C, gibt es auch einen kleinen Body. Aber trotzdem, das lichtstarke Objektiv dazu ist wieder groß. Ja, das heißt, der kleine Body alleine bringt mir nichts. Und das ist immer auch das, was auch so öfters mal gebracht wird als Argument gegen das MFT-System. Naja, so ein Flaggschiff-Kamera, sei es jetzt eine Panasonic Lumix G9 oder eine UM-System, eine UM1, da sind die Bodies doch auch größer oder mindestens mal gleich so groß wie moderne, spiegellose Vollformat. Jo, ist so. Ist irgendwie schade, aber ist so. Aber es gibt auch kleinere und es gibt viel kleinere Bodies, die dann nicht ganz so leistungsstark sind, aber die immer noch sehr gute Fotos machen. Wie zum Beispiel die GX 800, 880, 850, je nachdem, wo du bist. Eine GX 80, eine GX 9, eine Olympus Pen-F oder eine EP-Pen-Kamera, eine OMD-GMC. Die sind alle kleiner. Die sind nicht die Flaggschiff-Modelle, die können nicht den Autofokus ganz so schnell und mal hier ein bisschen Abstriche und mal da ein bisschen Abstriche. Aber letztendlich, und das ist der Punkt, sie machen alle miteinander qualitativ bessere Fotos als der Handy. Sie sind in einem Wechsel-Objektivsystem, wo, ich sage jetzt mal, wo man gute Festbrennweiten günstig kriegt, wenn man was Besonderes will. Viel Reihe, also großes Tele will oder das mit durchgehender Lichtstärke 2, dann zahlt man auch hier in dem System natürlich sein Geld. Ja, aber du kannst dir das System so zusammenbauen, aus. Du kannst dir eine GX 80 gebraucht kaufen und ein Panasonic 20 mm drauf machen. Da hast du eine Kamera mit schwenkbaren Display, die ist auf dem Niveau, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, ähnlich einer Fuji X100. Und die ist so klein. Und wenn du sagst, ah, ich brauche heute einen Makro, dann kannst du das 30 oder 60 mm Makro oder das 90 mm Makro, je nachdem, einfach draufbauen. Du hast die Flexibilität, dein Kamerasystem dir auf deine Bedürfnisse anzupassen. Wo die Fuji X100 sagt, naja, du kannst zwei Konverterlinsen draufschmeißen, kannst auch in den Close-Up-Modus gehen. Natürlich geht es, aber da kannst du nur noch mal ein bisschen weiter werden und du kannst ein bisschen mehr ins Tele gehen. Ich glaube, das Tele sind dann 50 mm, also eigentlich normal drin. Von 35 mm auf 50. Ich glaube, nach unten. Das heißt, du hast drei Brennweiten und das war. Ja, du kannst. Hast eine viel höhere Flexibilität in einem Micro Four Thirds System und du hast eine kleine Basiskamera dazu. Deswegen für mich unglaublich interessant. Du kannst dann aber auch sagen, naja, ich möchte einen professionellen Body haben, weil ich jetzt eine schnellere oder mehr Bilder pro Minute brauche. Dann kannst du dir eine OMD-Kamera kaufen oder eine Flagship-Kamera aus der anderen Warte. Also du kannst das so ergänzen. Und jetzt kommt das Thema, der haut jetzt hier lauter Kamera-Bodies raus. Wie gesagt, es sind über 70 Kamera-Bodies sind auf dem Markt. Es gibt eine riesige Anzahl an gebrauchten Kameras. Deswegen auch hier vielleicht kleine Werbung. MPB, nicht Sponsor dieser Sendung, aber MPB ist ein Top-Gebraucht. Kamera oder ja, Foto-Ausrüstungshändler, der dir die Kameras und Objektive mit Garantie verkauft Und da kann man auch super seine Sachen wieder zurückschicken, wenn mal was nicht passt. Du hast also da relativ geringes Risiko. Du hast ein Jahr lang Gewährleistung. Und du kannst dann auch mal sagen, ja, ich teste jetzt mal was aus, ob das für mich passt, ob die Kamera für mich passt, ob das Objektiv für mich passt. Und du kriegst das relativ günstig. Ja, also du kriegst eine G9 für unter 500 Euro. Und eine G9 ist schon eine Kamera, wenn es nur um die Fotografie geht, die wirklich eine hervorragende Performance liefert. Das ist nochmal der Punkt. Schauen wir uns mal die Kameraentwicklungen, egal ob das jetzt Fuji, ob das jetzt Sony ist, ob das Canon ist, ob das Nikon ist. Alle Kamerahersteller haben ihre klassischen Fotokameras in den letzten Jahren zu Videokameras entwickelt. Das heißt, die Kameras wurden nicht im Bereich der Fotografie verbessert, Ausnahme Autofokus, wobei das ein Mitbringsel aus der Videografie ist, sondern die Kameras wurden entwickelt, um bessere Videokameras zu werden. Und das wird beworben. Ich brauche keine. Wenn ich mal ein Video mache, dann drücke ich auf das Aufnahmeknöpfchen, das Rote, lass alles auf Auto, habe einen kurzen Clip und das war's. Ich bin nicht derjenige, der Videos bearbeiten möchte, der für YouTube Content Creator ist. Ja? Das ist nicht so meine Cup of Tea. Ja? Ich möchte Fotos machen. Und ich möchte primär Fotos machen mit meinem System. Und mir reichen 16 Megapixel locker aus. Wenn ich die auf Instagram poste, dann brauche ich viel, viel weniger. Selbst da habe ich noch zum Kroppen, habe ich da noch Potenzial, ja. Denn der moderne GH6 ist ja eigentlich eine Hybrid-Kamera, also für Fotografie und Videografie geeignet. Die hat einen 25-Megapixel-Sensor. Ja, den hätte ich mir vielleicht auch in der OM1 gewünscht. Wobei ich dann wieder sage, jetzt kommt wieder dieser kleine Drawback. Wenn ich viele Pixel auf den kleineren Sensor packe, dann ist das Rauschempfinden, hatte ich ja schon mal eine Folge drüber gemacht, wenn ihr gerne mal reinhört, ist das Rauschverhalten ein bisschen schlechter. Deswegen vielleicht die Entscheidung von OM Systems, ich bleibe im 20-Megapixel-Sensorbereich und habe dafür eine bessere Noise-Performance. Okay. Mir reicht das. Mir reicht es für meine Fotografie aus, mit 16 oder auch mit 20 Megapixel. Und es reicht dir bestimmt auch aus dem Duett. Du kannst damit schöne große Fotos drucken. Ich habe bei mir so Bilderrahmen, die sind 40 mal 50, glaube ich, groß und da sind Micro Four Thirds Fotos drin. Das sind Top-Qualität. Ja? Ich habe in einem anderen Podcast gehört, ja, das kann man nicht machen. So nicht. Ja, vielleicht zieht mir irgendwo ein kleines Korn. Ja, und dann siehst du halt irgendwo so ein bisschen Rauschen. Ist Rauschen denn, also Rauschen in Anführungszeichen, ist das nichts Schlimmes, was man dann sieht. Aber ist denn unsere Fotografie bestimmt von dem Bildrauschen? Ist ein Foto schlecht, weil es rauscht? Oder ist ein Foto schlecht, weil es halt einfach langweilig ist? Und ein langweiliges, gestochen scharfes 40-Megapixel-Foto. Sorry, das will ich nicht damit. Ja, mein Foto muss mich ja irgendwie catchen. Die Belichtung muss mich catchen. Ja. Und da sehe ich halt ein riesen Ding, dass ich das auch mit einer MFD-Kamera machen kann, in einem kleinen Packmaß. Und ja, deswegen wichtige Entscheidung, ich gehe wieder auf MFD. Und jetzt hoffe ich, dass diese Folge was geworden ist. Ich habe sie heute im Auto während der Fahrt aufgezeichnet. Ich bin nicht ganz überzeugt. Mal gucken, ob ich sie hochlade. Wenn ihr sie hört, dann habe ich mich dafür entschieden. Wenn nicht, dann zeichne ich noch mal eine auf. Ich hoffe, dass die nächste Pause nicht ganz so groß wird, weil wenn das jetzt funktioniert hat mit dem im Auto aufzeichnen, dann wird es sicherlich bestimmt noch mehr Folgen geben in der Zukunft. In dem Sinne wünsche ich euch gutes Licht, tolle Motive und viel Spaß bei der Fotografie. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, der Chris.